Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ja, mein Name ist Barbara Hepp. Ich bin von der Evangelischen Stadtakademie München und darf Sie zu dem heutigen Abend sehr herzlich hier begrüßen. Gelehrtinnen im Islam, ohne Sternchen, ohne Doppelpunkt. Es geht tatsächlich um Frauen. Zur Rolle der Frauen in der islamischen Wissenstradierung. Es war ungefähr ein Jahr, fast genau ein Jahr her, da haben wir in diesen Räumen erfreulicherweise das muslimische Bildungswerk München mit eröffnen dürfen. Als Gastgeber eröffnet hat es natürlich die muslimische Gemeinde. Hier steht auch das schöne Roll-up. Und im Rahmen dieser Eröffnungsfeier hatten wir einen ganz wunderbaren Vortrag gehört, in dem es, da war sehr viel zu besprechen in dem Vortrag, am Rande auch um einige Frauen in der islamischen Wissensvermittlung ging. Und ich saß da und dachte mir, das ist ja interessant, da weiß ich eigentlich sehr wenig darüber. Und wir kamen mit dem Imam im Anschluss ins Gespräch und haben beschlossen, dass wir genau dieses einmal zum Thema machen möchten, einfach die Frauen in der islamischen Wissenstradition einmal beleuchten, weil es wohl nicht nur mir so geht, dass ich darüber wenig weiß, sondern auch vielen anderen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das heute Abend realisieren können und freue mich über die Damen und Herren, die hier im Saal anwesend sind und freue mich natürlich auch über alle, die uns online verfolgen. Das ist diese kleine Kamera hier oben im Livestream. Da brauchen Sie aber keine Sorge zu haben. Die streamt nur hier diesen vorderen Bereich. Also solange Sie hier nicht auf die Bühne spazieren, werden Sie ganz anonym bleiben können, sofern Sie das wollen. Es ist nur so, das sage ich gleich vorweg, wenn wir im Anschluss an den Vortrag ins Gespräch miteinander kommen, würde ich Sie bitten, immer zu warten, bis ich mit dem Mikrofon bei Ihnen bin. Wir hier im Saal würden uns wahrscheinlich auch so verstehen, wenn wir laut genug sprechen, aber die Damen und Herren im Livestream hören uns nur, wenn wir in das Mikrofon sprechen. Nur dann findet die Übertragung statt und deswegen müssen wir uns einfach freundlicherweise alle dran halten, dass wir, wenn wir was zu sagen haben, es dann gleich ins Mikrofon sprechen. Ja, wir haben eine wunderbare Rednerin hier, die ich gar nicht selbst vorstellen darf und will, sondern das überlasse ich Berufenerin, nämlich dem Imam der Gemeinde hier vor Ort, des MFI, Münchner Forum für Islam, der auch diesen ganzen Vortrag eingefädelt hat und natürlich im Münchner Bildungswerk ganz arg vorne dran ist und auch viel zu tun hat damit. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und ich freue mich auch sehr, dass Sie das mit uns hier auf die Beine gestellt haben und darf Sie deswegen jetzt bitten, auch zu uns zu sprechen und unsere wunderbare Rednerin vorzustellen. Vielen Dank.
Liebe Frau Hepp, herzlichen Dank für diese schönen Worte. Ich habe gerade festgestellt, dass Sie fast alles, was ich in meinem Kopf so geplant hatte zu sagen, das haben Sie schon gesagt. Von daher, also erstmals Dankeschön. Ich begrüße Sie herzlich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum. Möge Gottes Frieden und Segen mit Ihnen sein. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sind wir auf Gottes Frieden und Barmherzigkeit angewiesen. Ganz genau oder fast ganz genau vor einem Jahr fand hier die Auftaktveranstaltung des muslimischen Bildungswerkes statt mit dem Professor Jeffrey Ademi und wie die Frau Hepp schon angedeutet hat, während seines Vortrags kam ein kurzer Impuls, welcher einfach auf großes Interesse des Publikums stieß, nämlich er erwähnte, ich glaube, mit einem oder zwei Sätze einfach die Rolle der Gelehrtinnen, der muslimischen Gelehrtinnen in der Wissenstradierung. Und gleich nach dem Vortrag kam der Impuls, wir möchten über dieses Thema mehr hören. Und da bin ich froh, dass wir heute Abend eine renommierte Expertin in diesem Bereich gewinnen dürften, nämlich die Frau Professorin Dina El-Omari. Ich begrüße Sie herzlich und ich werde Sie auch ans Publikum kurz vorstellen. Dina El-Omari wurde am 3. Juli 1982 in Ham geboren, Von 2002 bis 2008 studierte sie Islamwissenschaft, Romanistik mit Schwerpunkt Spanische Philologie und Germanistik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster oder WWU. Nicht mehr. Nicht mehr? Noch Uni Münster, okay. Von 2008 bis 2012 promovierte sie im Fach Islamwissenschaft mit Nebenfach Spanische Philologie, ebenfalls an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Von 2013 bis 2019 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Nachwuchsgruppe Theologie der Barmherzigkeit im Bereich Koran und Koranexegese mit dem Forschungsschwerpunkt feministische Koranexegese. Von 2019 bis 2022 war sie Mitglied in der Generalversammlung des Exzellenzcluster Religion und Politik der Universität Münster. Im April 2022 wurde Frau Dr. Dina El-Omari zur Universitätsprofessorin für interkulturelle Religionspädagogik am Zentrum für islamische Theologie ernannt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Koran und Koranexegese, geschlechtergerechte Zugänge zum Koran, vergleichende Literaturwissenschaft im Bereich arabische und spanische Liebesdichtung mit dem Schwerpunkt auf der metaphorischen und motivischen Gestaltung sowie die Geschichte und Kultur in Al-Andalus, Spanien. Sehr geehrte Frau Professorin El-Omari, schön, dass Sie heute Abend da sind und ich würde einfach das Wort an Sie übergeben.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung an Sie, liebe Frau Helb, an Sie, lieber Imam. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und es ist auch ja ganz lustig, dass sich das so ergeben hat, dass wir quasi mit einer Person vom Zentrum für Islamische Theologie starten und heute den Kreis schließen, ein Jahr später. Ja, wir haben heute das spannende Thema Gelehrtinnen im Islam. Also ich freue mich auch sehr, dass Sie so zahlreich heute dabei sind und sich meine Ausführungen anhören möchten. Und ich freue mich auch sehr, wenn wir dann nachher darüber ins Gespräch kommen. Gerne auch in der Diskussion können wir auch ein bisschen weitergehen, also weiter in die Breite. Sie werden feststellen, dass ich mich vor allem auf die Frühzeit des Islams konzentrieren möchte, weil ich gerne aufzeigen möchte, wie in dieser Zeit bereits Frauen aktiv Anteil genommen haben an der Wissensaneignung, also Wissensrezeption, aber auch Wissenstransfer und eben da eine aktive Rolle schon gespielt haben. Jetzt ist es natürlich so, für viele mag das erstmal sich vielleicht fremd anhören, Rolle von Frauen in der islamischen Geschichte, wie ist das überhaupt? Man spricht hier eigentlich in der Wissenschaft davon, dass Frauen sehr stark eben marginalisiert wurden innerhalb der Geschichte. Dabei weist schon die marokkanische Soziologin Fatima Mennessi in ihrer Forschung intensiv auf diese Marginalisierung von Frauen in muslimischen Kontexten hin. Sie erklärt, dass muslimische Frauen schon in der frühen Zeit des Islams eben aktive Teile der Gesellschaft waren. Und mit der Entwicklung der Geschichte verschwinden Frauen dann aber immer mehr aus der Öffentlichkeit und damit auch aus den Geschichtsbüchern. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da waren. Also sie sind da gewesen, sie sind immer da gewesen, aber sie werden eben nicht mehr aktiv dargestellt in den Geschichtsbüchern. Mennessi zum Beispiel hat sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die Geschichtsschreibung zu überarbeiten, um herauszufinden, warum und wie weibliche Charaktere überhaupt verschwunden sind. Und sie behauptet, dass eben die Geschichte nicht einfach homogen ist, also einheitlich auch nur von Männern getragen, sondern dass es eben unterschiedliche historische Wahrheiten gibt, je nachdem, wer sie darstellt und welche Interessen sie vertreten. Also das heißt, wer schreibt diese Geschichtsbücher und warum? Und warum werden Frauen in diesen Geschichtsbüchern dann nicht mehr wirklich aktiv benannt? Und sie guckt sich das eben auch an unter der Prämisse der Macht. Also die Frage danach, was spielt Macht für eine Rolle, wenn man Frauen eben ausschließt? Deshalb etabliert sie eine kritische Lesart der Geschichte, die versucht, die Diskussion über Frauen und politische Macht aus dem unantastbaren Bereich der Privatsphäre herauszuholen und stattdessen zu bezeugen, dass das Verhältnis zwischen Frau und Macht im Islam eher konstruiert als natürlich oder von Gott gegeben ist. Sie möchte eben durch ihre historische Arbeit zeigen, dass universelle Menschenrechte mit islamischen Werten vereinbar sind. Und Mennessy steht mit ihrer Forschung nicht alleine da. Es gibt viele, viele weitere Personen, die sich eben mit dem Thema der Frauen in der muslimischen Frau in der Geschichte auseinandergesetzt haben. Wir werden uns jetzt gleich mit zwei speziellen Personen auseinandersetzen. Bevor wir das machen, möchte ich aber noch ein Werk nennen, was sehr essentiell auch noch ist in dieser Hinsicht und entstanden ist erst kürzlich von Akram Nadwi, der nämlich ein 40-bändiges Werk verfasst hat, in dem es nur um Biografien von Frauen in der islamischen Geschichte geht. Und Nadwi hat sich sozusagen ganz viele biografische Werke angeguckt, die die quasi Frauencharaktere beinhalten über viele Jahrhunderte hinweg und hat aus diesen biografischen Werken diese Frauencharaktere extrahiert und hat daraus eben, wie gesagt, dieses 40-bändige Werk gemacht, das leider nur in arabischer Sprache vorliegt. Nur ein einziger Band ist in englischer Sprache erhältlich mit dem Titel Al-Muhaddithat, Women Scholars in Islam. Und da geht es nämlich ganz explizit auch eben um diese Gelehrsamkeit, also Frauen, die eben als Gelehrtinnen aktiv waren. Ich möchte jetzt in der Folge mit Ihnen gerne zwei Arbeiten besprechen, weil in diesen Arbeiten explizit der Fokus auf der Rolle der Frau als Gelehrtin angesprochen wird. Und zwar insbesondere mit dem Fokus auf die Frühzeit des Islams. Und anschließend möchte ich kurz einen kleinen Fokus in unseren heutigen und eigenen Kontext werfen. Ich möchte gerne einbeziehen das Werk von Doris Decker, Frauen als Trägerinnen religiösen Wissens. Und das Werk von Asma Said, Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam, also Frauen und die Vermittlung religiösen Wissens im Islam. Kommen wir zunächst zu dem Werk von Doris Decker. Doris Decker hat eigentlich in ihrer Dissertation ziemlich ausführlich sich mit Gelehrtinnen, mit Wissenstraditionen auseinandergesetzt im islamischen Kontext und unterschiedliche Aspekte beleuchtet, auf die ich jetzt nicht in der Gänze eingehen kann, weil wir auch nicht die Zeit dafür haben. Ich möchte mich in Bezug auf Ihren Teil auf die Rezeption, also die Aneignung des religiösen Wissens konzentrieren und auf die Reflexion und Anwendung religiösen Wissens. Also inwiefern ist das schon geschehen zur Zeit des Propheten? Da zeigt sie eben auf, indem sie das Überlieferungsmaterial durchforstet hat, sich angeschaut hat, analysiert hat, kann sie eben aufzeigen, dass dort sowohl eben eine Rezeption als auch eine Reflexion schon stattgefunden hat. Wenn wir überhaupt über diesen Weg der Transmission, also der Übertragung von religiösen Wissens, wenn wir darüber sprechen müssen, dann müssen wir natürlich erstmal damit anfangen, und das ist auch der Ausgangspunkt bei Decker, an dem Punkt erstmal anzufangen, wo es um Rezeption, also um Aufnahme geht von religiösem Wissen. Und Decker fasst sie dabei, also diese Aufnahme von religiösem Wissen, fasst sie dabei als Auf- und Übernahme von Gedanken und Kulturgut auf und fasst darunter das Korpus von Überlieferungen, das zeigt, wie Frauen sich auf unterschiedliche Art und Weise religiöses Wissen schon zur Zeit des Propheten angeeignet haben. Da zeigt sich ein zweigeteiltes Bild. Also das heißt, Frauen konnten zu dieser Zeit man kann in diesen Überlieferungen sehen, dass sie es bewusst gemacht haben, also bewusst sich dieses Wissen angeeignet haben oder eben unbewusst, also ungeplant. Das heißt, die Überlieferung ist nicht so formuliert, dass zum Beispiel eine explizite Frage dort ist, aber man kann aus der Überlieferung ableiten, dass die Frauen unbewusst quasi das Wissen sich angeeignet haben. Das heißt, Frauen scheinen religiöses Wissen sowohl passiv als auch aktiv aufgenommen zu haben, zumindest wenn wir uns das Material anschauen. Und da ist der erste Korpus des Überlieferungsmaterials, der hier interessant ist, der den Doris Decker als Interessenbekundung bezeichnet. Sie definiert diese Kategorie als geistige Anteilnahme an einem Geschehen oder einer kommunikativen Situation, nach der dann eine Reaktion von einer oder mehreren Frauen dann eben erfolgt. Das kann sich zum Beispiel zeigen, wenn in der Überlieferung irgendwie die Rede davon ist, dass eine Vorliebe zum Ausdruck kommt oder eine Neigung oder aber das Interesse direkt durch eine Äußerung oder ein Verhalten bekundet wird, welche eben die Schlussfolgerung zusetzt, dass die Person, die jetzt in dieser Überlieferung spricht oder irgendwie eine besondere Geste macht, sich für das, was sie hört, interessiert. Und daraus kann man quasi schließen, dass also dieses Interesse, was sich zeigt, dass sie auch daran Interesse hat, dieses religiöse Wissen sich anzueignen. Eine herausragende Person ist hier auf jeden Fall, oder sozusagen die erste eigentlich in diesem Kontext, ist die erste Ehefrau des Propheten, nämlich Khadija. Khadija wird in den Überlieferungen immer als ein exquisites Beispiel einer Frau dargestellt, die eben immer großes Interesse und auch Anteilnahme am Leben des Propheten gezeigt hat und auch in dem Moment, wo er diese göttliche Offenbarung erhalten hat, die erste göttliche Botschaft und damit auch den Auftrag eben als Prophet zu agieren. Und diese Situation wird zum Beispiel unter anderem in der Sira, also in der Prophetengeschichte, so beschrieben, dass sie ganz außer sich war, weil ihr Mann eben nicht nach Hause gekommen ist. Sie hat auf ihn gewartet und schickt auch Boten nach ihm. Und dann kommt der Prophet zu ihr nach Hause und er wirkt aufgewühlt, aber sucht sofort diesen Zugang zu ihr. Lässt sich von ihr trösten und das wird eben geschildert in dieser Situation. Und sie fragt ihn natürlich dann danach, was denn passiert ist. Also ist aktiv sozusagen hier diejenige, die einbezogen werden will. Und nicht nur das, sondern sie fühlt sich auch gleich mit angesprochen, ihn zu unterstützen in seiner Botschaft und sagt dann zu ihm, als er ihr schildert, dass der Engel zu ihm gekommen ist und ihm dann quasi gesagt hat, dass er, also hat ihn rezitieren lassen, den Koran, und ihm mitgeteilt hat, dass er als Prophet agieren soll. Daraufhin sagt sie zu ihm, freu dich über die gute Botschaft, Sohn meines Onkels, und sei standhaft bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt. Wahrlich, ich hoffe, du wirst der Prophet dieses Volkes sein. Also sie hat sofort die Rolle der Unterstützerin hier angenommen und geht dann aber, also sie hat sozusagen verstanden, worum es geht, und geht mit diesem Wissen dann weiter. Also in ihrem Fall könnte man sogar schon sagen, sie überträgt das Wissen schon weiter, indem sie nämlich zu ihrem Cousin, der einen christlichen Hintergrund hat, geht und sich und ihm von dieser Begegnung erzählt, von dieser Begebenheit erzählt und daraufhin wieder zurück zum Propheten geht und ihm sagt, dass er einfach getrost, also dass er nicht Angst haben muss, sondern dass ihm eine große Aufgabe bevorsteht. Und das ist nur eine Überlieferung von vielen Überlieferungen, wo man eben Khadijas Interesse sehr, sehr deutlich sieht. Das zeigt sich sogar schon an Überlieferungen, die sich auf die vorislamische Zeit beziehen, also wo der Prophet Mohammed so wird das in der Sira, also in der Prophetenbiografie beschrieben, immer wieder Zeichen bekommen hat für seine zukünftige Prophetenschaft und Khadija, die immer wieder aktiv danach gefragt hat. Man kann also schon bei Khadija feststellen, dass sie aktiv religiöses Wissen aufgenommen hat, doch eben nicht nur sie, sondern eben auch andere Ehefrauen des Propheten, sowie darüber hinaus auch andere Frauen, die eben auch zahlreiche Diskurse mit ihm geführt haben und das in unterschiedlichen Kontexten. Einer dieser Kontexte ist zum Beispiel das Bedürfnis nach religiöser Unterweisung. Hier kann man bereits schon erste Hinweise darauf sehen, dass eben eine beabsichtigte Wissensaufnahme stattfindet von Seiten der Frauen, denn wir finden in diesem Korpus mehr Überlieferungen, die eben an Mohammed zielgerichtete Fragen stellen, und es gibt eben auch viele Frauen, die rege teilgenommen haben an den Predigten und auch an den Diskussionen unter den Gläubigen, und das ist eben auch ganz interessant. Gerade diese Überlieferungen zeigen, dass diese Diskussionen eben nicht zum Beispiel geschlechtergetrennt stattgefunden haben, sondern das war eben gemeinsam. Also die Männer und die Frauen haben gemeinsam an den Predigten teilgenommen und die Frauen waren eben auch aktiv dabei und haben sich eingebracht. Also das heißt, man kann hier schon eben erkennen, dass eine Motivation da liegt, eben dieses Wissen, dieses religiöse Wissen sich anzueignen, sich eben religiös unterweisen zu lassen. So berichtet zum Beispiel Ibn Sa'd über eine Frau, die sich Qayla bint Mahrama nennt, dass diese zu Beginn des Islam Mohammed zu Beginn des Islams eben Mohammed immer wieder aufsuchte, ihn befragte, ihm zuhörte und und mit ihm sogar betete. Einige Überlieferungen dokumentieren auch, dass sich Frauen über religiöse Sachverhalte untereinander auch befragten und auch belehrten. Das heißt, sie unterwiesen sich auch untereinander. Also das heißt, sie werden selber dann eben zu Lehrerinnen untereinander schon zu dieser Zeit. Das kann unterschiedliche Verhaltensnormen, aber auch diverse Konventionen betroffen haben. Da wo besonders die Anwesenheit bei den Predigten des Propheten gab eben den Frauen direkt die Möglichkeit, etwas über die von ihm verkündete Botschaft zu erfahren und zu lernen. Also das heißt, sie sind explizit zu diesen Predigten gegangen, um eben von ihm zu lernen. Deutlicher wird ein zielgerichtetes Interesse, religiöses Wissen aufzunehmen, wenn sich Frauen nachträglich über etwas zum Beispiel auch erkundigen. Also das heißt, wenn sie etwas gehört haben in einer Predigt des Propheten und sie fragen explizit danach, was denn das zu bedeuten hat, was der Prophet da gesagt hat. Es gibt zum Beispiel eine Überlieferung in drei verschiedenen Versionen. Da heißt es, Frauen sagten zum Propheten, die Männer entreißen dich uns, so setze von dir selbst aus einen Tag für uns fest. Da versprach er ihnen einen Tag, um sie dann zu treffen. Dann predigte er ihnen und befahl ihnen und lehrte sie. Es war während eines dieser Treffen, dass er zu ihnen sagte, keine Frau ist unter euch, von der drei Kinder ihr vorangegangen sind, ohne dass sie für sie ein Vorhang vor dem Feuer seien. Da fragte eine Frau, und bei zweien? Er sagte auch bei zweien. Also was hier eben deutlich wird, jetzt unabhängig von dem Inhalt, ist, dass Frauen sogar darum gebeten haben, sogar explizit Privatunterricht sozusagen vom Propheten nochmal zu erhalten. Und das zeigt ja ein ganz eindeutiges Interesse daran, sich religiöses Wissen schon zu dieser frühen Zeit anzueignen. Man kann auch verschiedene Formen, also in Bezug auf ein Erlernen religiösen Wissens sehen, also zum Beispiel das Schema Zuhören, Fragen, Diskutieren davor liegt in manchen Überlieferungen. Also das heißt, die Personen, also die Frauen haben zugehört, aber sie haben dann aktiv Fragen gestellt, aktiv diskutiert. Also sie haben sich keinesfalls zurückgehalten, sondern sie haben sich eingebracht. Das Studium der Religion wird zum Beispiel auch immer wieder, ist auch immer wieder ein Thema. Also es gibt zum Beispiel eine Überlieferung von Aisha, einer der Frauen des Propheten, die dann eben darauf hinweist, dass die Frauen der Ansar, also die in Medina leben, vortrefflich seien, weil sie eben die Religion studierten. Ja, sie sagt, Scheu hindert sie nicht daran, die Religion zu studieren. Also sie sind nicht scheu, sie sind sogar aktiv dabei. Auch die Rezitation der Offenbarung zum Beispiel können wir auch von Frauen schon zu dieser Zeit ganz klar sehen. Also da gibt es eben auch schon Überlieferungen, die das auch belegen. Also so viel vielleicht erstmal zu diesem Thema der Rezeption, also der Aneignung des religiösen Wissens. Wie sieht das jetzt mit der Reflexion und Anwendung von religiösem Wissen aus? Denn neben der Rezeption, das ist ja erstmal der erste Schritt, ist ja für uns auch interessant, okay, und wie geht es dann weiter? Und man kann eigentlich gerade auch in diesen biografischen Werken sehr deutlich sehen, dass gerade auch diese Frauen aus dieser ersten Generation sehr aktiv waren, auch später, also nach dem Tod des Propheten zum Beispiel, dieses religiöse Wissen weiterzutragen. Sie kommen auch in Hadith-Werken vor und so weiter als Überliefererinnen. Und dafür müssen sie natürlich den Schritt gemacht haben von der Aneignung zur Reflexion und Anwendung. Und das kann in unterschiedlichen Kontexten passiert sein. Also zum Beispiel gibt es viele Überlieferungen, die sich mit dem Thema Konversation mit Mohammed auseinandersetzen. Das heißt, es gibt hier Überlieferungen, die eben zeigen, wie Frauen explizit mit dem Propheten also dem Propheten eine Frage stellen und dann eben über bestimmte religiöse Themen reflektieren. Das heißt zum Beispiel das Thema der Pilgerfahrt. Also es gab viele rechtliche Fragen, die vielleicht der Koran gar nicht ganz klar artikuliert, wo dann immer wieder neue Fragen auftreten konnten. Eine klassische Frage oder ein Hadith, der immer wieder auch in anderen Formen auch zitiert wird, ich werde den gleich auch nochmal in einem anderen Kontext erwähnen, ist zum Beispiel die Überlieferung von einer Frau, die sich zum Propheten aufgemacht hat und ihn gefragt hat, ob sie denn die Pilgerfahrt für ihre Mutter vollziehen könne, weil die Mutter schon verstorben sei und sie jetzt nicht mehr diese Pilgerfahrt durchführen könne. Und sie weiß natürlich jetzt nicht, kann sie diese Pilgerfahrt für die Mutter durchziehen, also vollziehen oder nicht. Und der Prophet bestätigt ihr dies. Also das heißt, sie hat sich für sich schon Gedanken gemacht, wie gehe ich jetzt damit um mit dieser Situation. Das heißt, sie hat diesen Prozess des Reflektierens über religiöse Themen schon selbstständig gestartet, bevor sie die Frage gestellt hat. Auch das richtige Verstehen, also verstehe ich die Offenbarung richtig, verstehe ich das, was der Prophet sagt, richtig, in Bezug auf religiöse Themen wird immer wieder belegt. Zum Beispiel gibt es eine Überlieferung, die davon erzählt, dass Frauen zum Propheten gegangen sind und ihm die Treue geschworen haben, nachdem er von Mekka nach Medina übergesiedelt ist. Und dann kommt aber eine Frau namens Salma bint Qais, das ist eine medinensische Frau, also ist verunsichert, also sie kommt erstmal zu einer Gruppe von Frauen, die eben auch Medinenserinnen sind, und sie ist verunsichert über einen Ausspruch, den der Prophet gesagt hat, nämlich täuscht eure Ehemänner nicht, und sie weiß einfach nichts damit anzufangen. Also was meint jetzt der Prophet damit, wenn er so etwas zu uns sagt? Und deshalb ist sie dann sozusagen mit dieser Gruppe nochmal zum Propheten hingegangen, der ihr dann erklärt, also erstmal beraten die sich untereinander in dieser Überlieferung. Also das heißt, bei Gott, wir sollten zum Gesandten Gottes zurückgehen und ihn fragen, was er eben damit meint. Also das heißt, sie beraten sich erstmal untereinander, reflektieren untereinander. Dann kehren sie zu ihm zurück und er erklärt ihnen dann, dass das bedeutet, dass sie eben nichts von dem Vermögen ihrer Ehemänner an eine andere Person übergeben dürften. Also das heißt, er spezifiziert dann diese Aussage, erklärt diese Aussage in diesem Kontext. Also das heißt, hier geht es bei der Nachfrage darum, richtig zu verstehen. Also das ist jetzt hier der wichtige Punkt. Dann gibt es eben auch Überlieferungen, die zeigen, dass Frauen ganz klar endgültige Entscheidungen vom Propheten erwarten. Also dass er quasi normative, klare Rechtsentscheidungen trifft. Zum Beispiel, es ist ein ähnlicher Kontext, da geht es um eine Frau, die geht zum Propheten und fragt danach, ob sie für ihren Vater, der sehr alt sei, die Pilgerfahrt machen dürfe. Und der Prophet sagt ihr eben, dass sie das an dieser Stelle auch dann, dass sie das durchaus dürfe. Und hier ist eben auch interessant, dass der Prophet, also diese Szenerie wird unterschiedlich dargestellt und sie wird zum Beispiel auch dargestellt in einem Kontext, wo diese Frau schon längst alleine unterwegs ist. Also der Prophet trifft sie alleine an, unterwegs, auf ihrem Kamel. Und man kann manchmal aus so Subtexten von Hadithen halt Dinge ableiten. Also alleine schon, dass sie jetzt hier alleine sich auf den Weg gemacht hat, widerspricht zum Beispiel dieser Vorstellung, dass Frauen, also es gibt es ja auch im klassischen Diskurs, Frauen dürften nicht allein reisen zum Beispiel, muslimische Frauen. Ja, manchmal werden Dinge in Überlieferungen angesprochen, worum es gar nicht geht in dieser Überlieferung, aber dadurch, dass das angesprochen wird, sieht man, okay, das passt ja irgendwie nicht, das ist ja widersprüchlich eigentlich. Und deshalb sind das starke, eigentlich auch starke Subtexte, die wir hier haben. Dann gibt es natürlich auch zahlreiche Diskussionen innerhalb der Gemeinschaft, also innerhalb der Gemeinschaft, also das heißt untereinander, also zwischen Frauen und Männern oder auch nur unter Frauen und nur unter Männern, also es könnten unterschiedliche Kontexte sein. Und dabei geht es eben auch um unterschiedliche Themen, also es ist sehr breit, zum Beispiel auch über die Reflexion über religiöse Praktiken, also wo zum Beispiel eine Frau zu Ehefrau des Propheten Aisha gegangen ist, um gefragt zu haben, um diese zu fragen, ob sie ihre, also wie sie, wie genau sie das Gebet praktizieren muss und ob sie ihre Gebete nachholen müsse, wenn sie während der Menstruation nicht bete. Und da hat Aisha gesagt, sie muss das nicht machen, weil der Prophet ihr eben, also der Prophet das nicht angeordnet hat, dass zum Beispiel die Gebete nachgeholt werden müssen während der Menstruation. Das heißt, hier ist Aisha diejenige, die jetzt gerade den Rat gibt, die ihr gerade erklärt, wie sie das machen muss, mit Rückbezug natürlich auf die Autorität des Propheten, aber sie ist hier schon in der Rolle aktiv zu dieser Zeit als Gelehrten eigentlich in diesem Kontext. Dann gibt es auch unter denen, es gibt auch in diesen Überlieferungen zum Beispiel so ein paar Ausreißer, zum Beispiel gibt es auch Diskussionen über altarabische Gottheiten zum Beispiel. Also dass man dann angefangen hat, dass dann Frauen zum Beispiel Männer belehrt haben über ihre, also Frauen, die zum Beispiel schon der muslimischen Gemeinschaft angehört haben und sich dann zum Beispiel in eine Diskussion begeben haben mit Menschen, die zum Beispiel noch Polytheisten zum Beispiel waren. Da gibt es eben die Geschichte von Salaima, die eben Abu Talha zum Beispiel fragt, ob er denn nicht wüsste, dass sein Gott, den er anbete, nur ein aus Erde gewachsener Baum sei. Also anscheinend war das irgendeine Figur, der von einem Abyssinier irgendeines Stammes behauen worden war. Abu Talha bestätigt ihr dies, woraufhin sie ihn fragte, ob er sich denn nicht schämen würde, ein Stück Holz anzubeten, das aus der Erde gewachsen war und von einem Abyssinier irgendeines Stammes behauen wurde. Dann fragte sie ihn, ob er bezeugen wolle, dass es keinen Gott gibt, außer den einen Gott und dass Mohammed ihm sein Gesandter ist. Denn dann nur würde sie ihn heiraten und keine andere Brautgabe wollte sie von ihm haben. Da sagte er zu ihr, dass sie ihn auffordern solle, bis er ihr Gehör schenke. Dann ging er weg, überdachte alles, kam wieder und sagte ihm dann, dass er kein Gott gebe außer Gott, also außer dem einen Gott, außer Allah, und Mohammed sei der Gesandte Gottes. Ein weiteres Textkorpus an Überlieferungen beschäftigt sich mit der Tradition des Propheten, also inwiefern wird die denn genutzt schon zu der damaligen Zeit von Frauen, um zu argumentieren. Das heißt, Frauen nutzen Aussagen und Handlungen des Propheten schon zu der Zeit aktiv, um selbst schon für ihre religiösen Positionen zu argumentieren. Das kann zum Beispiel, können die Aussagen direkt und Handlungen sein. Das kann aber auch zum Beispiel der Kritik anderer Überlieferungen dienen. Also zum Beispiel, wenn etwas erzählt wurde, was nicht der Wahrheit entspricht. Also im Falle von Aisha ist das bekannt, dass Aisha zum Beispiel viele Überlieferungen kritisiert hat, wenn zum Beispiel die misogyner Natur waren, also dass sie zum Beispiel also frauenfeindlicher Natur waren, dass sie dann gesagt hat, das hat der Prophet so nicht gesagt, das ist falsch. Also da finden wir immer wieder Anspielungen oder Hinweise direkt darauf, dass sie sogar auch schon also als Gelehrtin quasi Kritik ausgeübt hat. Auch die Offenbarung selbst spielt bei den Diskussionen eine Rolle. Zum Beispiel ein Feld ist, wenn zum Beispiel Aisha die Glaubwürdigkeit des Propheten selbst verteidigt. Zum Beispiel heißt es in einer Überlieferung, derjenige, der dir sagt, dass Mohammed etwas von dem, was ihm offenbart wurde, verheimlicht hat, der lügt, da Gott gesagt hat, o Gesandte, richte aus, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt wurde. Also hier nutzt sie eben auch, also hier ist sie eben Autorität, um eben auch zu verteidigen. Dann gibt es in diesem Kontext gibt es natürlich noch andere Formen, zum Beispiel wenn man zum Beispiel darauf gewartet hat, dass eine erneute Offenbarung des Propheten gesandt wurde. Auch hier haben die Frauen sich aktiv angebracht, weil sie eben unsicher wurden und nicht mehr wussten, okay, kommt da jetzt noch was oder war das jetzt schon alles oder wie ist das? Zum Beispiel gibt es da eine Überlieferung von einer Frau des Propheten, die eben zum Gesandten sagt, o Gesandter Gottes, ich sehe nur, dass sich dein Gefährte verzögert. Also sie spielt direkt darauf an, wo bleibt jetzt deine Offenbarung sozusagen. Daneben ist eigentlich das Feld der argumentativen Anwendung auch noch ganz spannend. Das heißt, man führt zum Beispiel religiöse Dispute schon zu der Zeit. Das heißt, es gibt Streitgespräche zum Beispiel sogar zwischen dem Propheten und seiner Ehefrau, was die Offenbarung zum Beispiel angeht. Das ist auch ganz spannend, weil das würde man ja vielleicht auch nicht erwarten, also dass die Ehefrauen sozusagen dem Propheten erklären, was die Offenbarung bedeutet. Wir haben hier zum Beispiel eine Überlieferung, da heißt es, dass der Prophet sich mit seiner Frau Hafsa gestritten haben soll, weil der Prophet gesagt haben soll, dass niemand der Leute die unter dem Baum von Hudaybiyah Treue geschworen hatten. Also Hudaybiyah, das war da wurde ein Vertrag, ein Friedensvertrag geschlossen und deswegen eben hier also zwischen den Mekkanern und den Muslimen. Und der Prophet sagt eben, niemand, der dort Treue geschworen hat, würde dann ins Höllenfeuer kommen. Und Hafsa widerspricht ihm und sagt, allerdings doch, Gesandter, das ist also doch, ich denke doch, dass davon welche in die Hölle kommen. Weil sie eben einen anderen theologischen Standpunkt an dieser Stelle vertrat. Und daraufhin wies Mohammed sie zurecht und sagte, du kannst ja nicht mir einfach jetzt widersprechen, wenn ich sage, das ist so. Und dann zitiert Hafsa sogar noch einen Koranvers, also 1971, und versucht hartnäckig ihre Meinung mit diesem Vers als richtig zu belegen. Da heißt es dann in dem Vers, und es gibt keinen von euch, der nicht zu ihr, also zur Hölle, hinunterkommen würde. Daraufhin kontert Mohammed wiederum mit einem anderen Vers, der darauf folgt. Hierauf erretteten wir diejenigen, die gottesfürchtig waren, während wir die Frevler auf den Knien liegend in ihrer Hölle zurücklassen. Also das heißt, ich finde, das ist eigentlich ein sehr beeindruckendes Beispiel, weil man hier sehr schön sehen kann, wie sogar Ehefrauen des Propheten mit ihm gehadert haben und sogar das Wissen hatten, mit bestimmten Versen sogar schon zu argumentieren. Also das ist ja derjenige, der die Offenbarung bekommen hat, der wird jetzt sozusagen herausgefordert. Dann spielt auch die Interpretation von Koranversen eine Rolle. Also wir haben zum Beispiel auch schon zu dieser Zeit eben Frauen, die aktiv die Koranverse interpretieren, obwohl der Prophet ja quasi noch anwesend war zu diesem Zeitpunkt und hätte das ja auch selber tun können, aber die sich da eben auch schon aktiv mit einbringen und die auch kritisieren. Die auch Kritik üben an Koranversen. Da gibt es einige Überlieferungen dazu. Es gibt zum Beispiel die Kritik, dass Frauen sich beschweren, dass sie nicht genannt werden direkt im Koran, also dass sie nicht direkt angesprochen werden. In der arabischen Sprache ist es so, dass häufig der männliche Plural benutzt wird und der umfasst immer, und nicht immer, aber kann im Koran sehr häufig Männer und Frauen umfassen. Und deshalb werden dann Frauen natürlich nicht sichtbar unbedingt, ja, und es gibt dann eben diese Beschwerde zum Beispiel es gibt da unterschiedliche Versionen dieser Überlieferung, aber Salama, die sich dann eben beschwert beim Propheten und sagt, ja, Prophet, warum spricht der Koran uns eigentlich nicht an? Und dann wird eben dieser bekannte Vers 33,35 offenbart, in dem Männer und Frauen explizit angesprochen werden. Jetzt könnte ich noch so ewig so weitermachen. Ich könnte Ihnen noch ewig zahlreiche weitere Beispiele aus dieser Frühzeit des Islams hinaus. Also Doris Decker macht das bis ins 9. Jahrhundert. Also sie hat einen ziemlich großes Material ausgewertet in ihrer Arbeit. Ich kann Ihnen auch nur empfehlen, sich da wirklich auch selber nochmal einen vertieften Einblick zu verschaffen. Aber es wird eben sehr stark deutlich, dass das keine Einzelfänomene sind, sondern dass das sozusagen Teil der frühen muslimischen Gemeinschaft war und dann weiter auch so getragen wurde sozusagen. Wir haben dann nur irgendwann tritt dann dieser ab dem 10.11. Zwischen dem Versterben des Propheten, danach noch so 8. Jahrhundert ungefähr, da werden Frauen noch aktiv mit einbezogen und dann werden die eben immer weniger. Damit kommen wir auch zu dem Werk von Asma Said, die sich eben nur mit der Transmission, also nur mit der Übertragung von religiösem Wissen auseinandergesetzt hat. Und die zeigt nämlich eben diesen Gap auf, also der da ist. Aber zu einem späteren Zeitpunkt kann sie eben auch aufzeigen, so ab dem 11. Jahrhundert fängt es wieder an, dass Frauen wieder mehr in Überlieferungen genannt werden, als Überliefererinnen zum Beispiel genannt werden. Diese Funktion der Überliefererinnen spielt insofern eine Rolle, zum Beispiel, weil wir haben ja, wenn wir das Überlieferungsmaterial über das Leben des Propheten uns anschauen oder auch die Hadithe und so weiter, dann haben wir immer so sogenannte Überlieferungsketten am Anfang dieser Überlieferung stehen. Und in diesen Ketten, inwiefern kommen da Frauen vor und inwiefern eben nicht? Und da sehen wir eben, dass Frauen vielleicht in der früheren Version drin waren und auf einmal dann verschwinden, ja, und dann wieder aufgenommen werden. Und ich möchte hier jetzt, wir hatten gerade schon so immer so ein bisschen Transfer drin, aber ich möchte hier jetzt an dieser Stelle, weil Asma Said schaut sich mehrere Gruppen an. Sie schaut sich die Ehefrauen des Propheten an, sie schaut sich andere weibliche Familienmitglieder des Propheten an und sie schaut sich auch ganz viele andere Gruppen an, die zur Zeit des Propheten, aber auch danach Überträgerinnen oder Gelehrtinnen aktiv waren, in Bezug auf religiöses Wissen. Und ich möchte jetzt aber hier, weil damit wir das nicht überstrapazieren, noch nur zwei Überlieferungen nennen. Einmal in Bezug auf nochmal auf Aisha, die hier eben als Vorbildfunktion gilt und hier explizit als Lehrerin auch nochmal gilt. Da heißt es, Abu Abdallah Salim Sabalan, dessen Ehrlichkeit Aisha gefiel und den sie früher anstellte, sagte, sie habe ihm gezeigt, wie der Prophet die Waschung durchführte. Sie spülte ihren Mund dreimal aus und wusch ihr Gesicht dreimal, dann wusch sie ihre rechte Hand dreimal und dreimal ihre linke Hand. Sie legte ihre Hand an die Vorderseite ihres Kopfes und bewegte sie einmal nach hinten. Dann säuberte sie ihre Ohren und fuhr sich mit den Händen über die Seiten. Also sie ist hier quasi Vorbild für, wie werden rituelle Waschungen zum Beispiel gemacht. Also halt auch eben ihr auch so eine Rolle. Dann gibt es zum Beispiel eine andere Überlieferung in Bezug auf Salama, wo gefragt wird, wie, sie hört eine Überlieferung von Abu Huraira, das ist eben eine der Personen, die häufiger kritisiert wird, und der eben eine Behauptung aufstellt, dass wenn man etwas isst, was mit Feuer berührt wurde, dann müsse man sich danach waschen. Also er stellt diese Behauptung auf und dann kommt an eine Person und sagt, okay, wen soll ich jetzt dazu fragen? Also ist das richtig oder ist das falsch? Und dann sagt ihm jemand, wie kann das sein, wenn die Frauen des Propheten unter uns sind, dass du so eine Frage stellst? Also schickte er mich, sagt der Mann dann, zu Salama, die mir erzählte, dass der Prophet hinausging, um zu beten, nachdem er das Fleisch von einem Knochen gegessen hatte, der erhitzt wurde, ohne sich zu waschen. Also damit, daraus leitet sie eben ab, dass das nicht stimmt, was Abu Huraira im Vorfeld erzählt hat. Das sind jetzt einfach nur viele, viele kleine Einblicke, wie gesagt, um zu zeigen, wie dieses Wissenssystem eigentlich schon zur Frühzeit existiert hat. Und natürlich bleiben wir dabei nicht stehen. Also wenn wir uns jetzt über die Zeiten, über die Jahrhunderte hinweg anschauen, die Geschichte, die islamische Geschichte, aber überhaupt die Geschichte, dann sehen wir ziemlich viele Frauen, die als Gelehrte, als Schiedsrichterin, die als Predigerin, wir haben sogar Frauen, die als Imaminnen tätig waren, wir haben Frauen, die in der Wissenschaft tätig waren, wir haben Frauen, die Hadith-Gelehrte, Rechtsgelehrte waren, Lehrerinnen waren und so weiter. Das heißt, wir haben eine ganze Bandbreite in verschiedenen Kontexten. Ja, die erste Moschee, die erste Universität in Marokko zum Beispiel wurde von einer Frau gegründet. Das heißt, wir haben viele, viele, viele Frauencharaktere. Was ich aber ehrlich gesagt umso noch beeindruckender finde, und das ist ja etwas, was unseren Kontext heute betrifft, ist, wenn wir uns den Sprung in unsere heutige Zeit und gerade in die Gegenwart werfen und wir sehen, was in den letzten 10 Jahren oder wie viele Frauen in den letzten 10 Jahren an den Universitäten innerhalb der islamischen Theologien in Deutschland Professorinnen geworden sind. Und das sind nicht wenig. Also wir haben zum Beispiel im Bereich der systematischen Theologie, also im Bereich Kalam, in Paderborn Professorin Dr. Mona Tatari sitzen. Wir haben in Tübingen Professorin Leila Demiri sitzen. Wir haben in Erlangen Professorin Maha El-Kaisi zum Beispiel sitzen. Und darunter, das sind nur die Professorinnen. Wir haben im Mittelbau darüber hinaus sehr viele andere Personen, die systematische Theologie zum Beispiel machen. Im Bereich Koran- und Hadith-Wissenschaften haben wir zum Beispiel in Berlin Professorin Nimet Şeker. Wir haben, meine Wenigkeit fällt auch darunter, mit dem Schwerpunkt eben Koran. Im Bereich islamische Normlehre haben wir in Frankfurt Professorin Rana El-Sufi. Wir haben im Bereich der Philosophie und der Ethik Professorin Dr. Asma El-Maroufi in Münster, meine Kollegin, und Professorin Dr. Mira Sivas zum Beispiel in Berlin. Islamische Religionspädagogik und praktische Theologie, da haben wir es zu nennen, Professorin Dr. Fahima Ulfahrt in Tübingen. Wir haben Professorin Dr. Najir Kamçeli Yildiz in Paderborn, Doktorin Almila Akça in Berlin. Und zum Beispiel in Bezug auf islamische Ideengeschichte, Professorin Dr. Amena Omerika und Professorin Dr. Katayun Amirpour. Und das sind nur wirklich in den letzten 10 Jahren Frauen, die es eben geschafft haben, zu Professorinnen aufzusteigen im Bereich islamische Theologie und die damit natürlich gerade unseren Kontext hier maßgeblich auch prägen. Und die stehen nicht im luftleeren Raum, sondern die tragen ja diese Wissenstradition auch mit. Also nichts anderes, was wir machen, wenn wir zum Beispiel Koran- und Hadith-Wissenschaften machen, geht es ja auch darum, die Tradition wiederum auszuwerten, fruchtbar zu machen, das Wissen weiterzugeben an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Das heißt, dieses ganze Feld ist unglaublich groß. Also deshalb, Sie werden sehen, ich habe jetzt meinen Schwerpunkt gelegt. Man hätte den Schwerpunkt vielleicht auch ganz anders legen können. Es ist aber einfach so groß, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Ihnen nur Namen genannt hätte und gesagt hätte, was die einzelnen Personen gemacht haben, dann hätten Sie Namen gehört und Sie hätten es aber nicht in eine komplette Wissenstradition einsortieren können. Und mir war es wichtig, heute zu zeigen, dass es diese Wissenstradition schon zur Frühzeit angefangen hat und diese erstreckt sich eben bis zum heutigen Tag. Ja, und damit würde ich gerne jetzt an dieser Stelle schon zum Punkt kommen, damit wir noch ausreichend Zeit haben für unser Gespräch. Vielen Dank.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.